Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Mein Name ist Clemens Beer.
Und mein Name ist Torben Lippert.
Schön, dass wir hier wieder gemeinsam sitzen, Torben. Wir sprechen ja heute zum Abschluss einer turbulenten Woche, denn es ist wieder viel passiert, vor allem am Kapitalmarkt.
Ja, das stimmt, wobei man ja zum Glück sagen kann, die ganz große Aufregung hat sich in den vergangenen Tagen ein bisschen gelegt. Zum einen nämlich meine Aufregung am Ende der vergangenen Woche, als ich alleine in der Redaktion war und doch eine Menge wichtige Nachrichten auf meinem Schreibtisch gelandet sind. Über die sprechen wir aber gleich noch. Und zum anderen natürlich die Aufregung an den Kapitalmärkten, an den Märkten insgesamt, die hat sich auch ein wenig gelegt.
Genau, da ging es ja am Freitag rund, als die Börsen auf Talfahrt gegangen sind, ausgelöst durch enttäuschende Zahlen vom US-Arbeitsmarkt und auch weitere schwache Konjunkturdaten. Das hat Rezessionsängste geschürt und den Crash-Propheten einen kurzen Moment Aufmerksamkeit beschert, aber das hat sich, es war tatsächlich nur ein kurzer Moment Aufmerksamkeit. Besonders hoch waren die Rückgänge am Montag in Japan. Da gab der Leitindex Nikkei um mehr als 12% nach. Das war der größte Punktabsturz binnen eines Handelstages in seiner Geschichte. Aber, und das gehört dann auch zur Story, am Dienstag ging es mit 10% Gewinn in die andere Richtung. Verlierer der vergangenen Tage waren unter anderem aber auch die großen Tech-Aktien.
Du hast im Zuge der Turbulenzen ja auch mal bei den Strategen aus dem Private Wealth Management nachgehört und nachgelesen, wie sie das alles einordnen. Was war denn da der Tenor?
Ja, zunächst, Anleger sollten nicht in Panik geraten. Überbordende Ängste vor einer Rezession in den USA hält beispielsweise Robert Greil für übertrieben, der Chefstratege von Merck Fink. Die Privatbank geht in ihrem Basisszenario nach wie vor von einer weichen Landung der Wirtschaft aus. Unklar ist laut den Experten auch, wie viel in die Zahlen vom Arbeitsmarkt in den USA wirklich hineingedeutet werden kann. Die Arbeitslosenquote ist auf 4,3% gestiegen, der höchste Wert seit 2020. Mark Hefele, Investmentchef aus dem Global Wealth Management der UBS, weist aber darauf hin, dass die höhere Arbeitslosenquote weniger auf den Abbau von Stellen, sondern hauptsächlich auf ein größeres Arbeitskräfteangebot zurückzuführen ist. Und ja, was ist der Tenor? Die Märkte befinden sich in einem überfälligen Korrekturmodus. Da haben wir auch schon die vergangenen Woche und Monate eigentlich drüber gesprochen. Vielleicht war jetzt einfach der Zeitpunkt und der wurde durch die Auflösung von sogenannten Carry Trades und weiteren spekulativen Positionen beschleunigt. Die Volatilität wird in den kommenden Monaten bleiben. Von einem nachhaltigen Bärenmarkt geht aber eigentlich keiner der Strategen aus, die bei uns zu Wort gekommen sind.
Ja, und das heißt für uns natürlich erstmal ein wenig durchatmen und für alle aus unserer Branche auch. Und in der Zeit, in der wir jetzt ein bisschen durchatmen können, kümmern wir uns um die Dinge, die sonst so in der Branche passiert sind. Deswegen auf in die News.
Donner und Reuschel hat vergangene Woche den Nachfolger für Vorstandssprecher Markus Witt bekannt gegeben, der nach 22 Jahren im Vorstand die Bank verlässt. Und zwar rückt Horst Schmidt zum 1. September an die Spitze der Privatbank. Wie so üblich vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Seinen Namen hatten wohl die wenigsten auf dem Zettel, denn Horst Schmidt hat ja zuletzt gar nicht mehr operativ in der Bankenbranche gearbeitet, sondern war bei der Unternehmensberatung Arthur D. Little als Seniorberater für Finanzdienstleister tätig.
Genau, und in der Position hatten wir auch mit ihm zu tun, denn er hat Gastbeiträge für unser Magazin verfasst. Und deswegen hat mich die Nachricht auch etwas überrascht, weil er eben nicht mehr direkt bei einer Bank beschäftigt war zuletzt. Wobei man natürlich sagen muss, an Erfahrung mangelt es Horst Schmidt nicht.
Ja, das wahrlich nicht. Schmidt hat vorher in Führungspositionen bei der ehemaligen WestLB und der Hypo Vereinsbank gearbeitet. Er war Geschäftsführer der ABN AMRO Gruppe Deutschland und Vorstandsvorsitzender der Bethmann Bank. Und er hat die Fusion von Hauck Aufhäuser Lampe und dem Bankhaus Lampe als Transition Officer begleitet. Hat also Fusionserfahrung und ja, wer weiß, vielleicht kommt die ihm auch nochmal bei Donner und Reuschel zugute.
Die Finvia Holding hat eine neue Geschäftsführung. Und ich muss da hinterher sagen, schon wieder eine neue Geschäftsführung, denn Michael Jentsch und Alexander Eimermacher verlassen Finvia. Das haben wir exklusiv aus dem Markt erfahren. Finvia hat uns gegenüber diese Meldung bestätigt und die Konkurrenz war dann auch relativ schnell, das zu übernehmen. Dass Jentsch und Eimermacher gehen, ist insofern überraschend, denn beide haben eigentlich erst Anfang des Jahres angefangen bei Finvia und sind damals von FOCAM, also von dem Frankfurter Family Office, zu Finvia gewechselt. Und mit ihnen wechselte auch ein ganzes Team zu Finvia. Und auch Großteile des Teams verlassen das Family Office bzw. die zugehörige Holding wieder. Und ja, das ist natürlich dann doch relativ schnell gegangen.
Heißt also, sowohl an der Unternehmensspitze als auch in den Beraterteams gibt es jetzt personelle Lücken.
Ja, so in etwa zumindest in der Geschäftsführung der Holding gibt es natürlich eine Lücke, die aufgefüllt werden muss. Und die wird auch aufgefüllt mit einigen der Mitgründer. Künftig kehrt Hanna Ziemen zurück in die Geschäftsführung der Holding und erteilt sich die Verantwortung mit Valentin Bohländer und Marc Sonnleitner. Das ist so eine kleine Rolle rückwärts, denn eigentlich wollten sich Anfang des Jahres ja fast alle Mitgründer aus der Geschäftsführung der Holding zurückziehen. Hanna Ziemen kann ich da eben nennen, Thorsten Murke, Christian Neuhaus, Marc Sonnleitner und Reinhard Panse sollten alle aus der Holding aussteigen, aus der Geschäftsführung. Dafür kamen also Eimermacher und Jentsch, die mit Bohländer die Holding weiterführen sollten. Und jetzt führen halt eben Ziemen, Bohländer und Sonnleitner zwar die Holding. Das Geschäft von Finvia soll aber von einem Management Board geleitet werden. Das wird jetzt gerade gebildet und soll dann im Laufe des Jahres operativ auch tätig werden.
Ja, sehr viele Namen. Ich weiß noch, als wir den Artikel sauber aufgeschrieben haben. Ich bin da mal gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mich noch erinnern, dass es Ende 2023 bei Finvia ja auch einige Abgänge und Kündigungen gegeben hat. Außerdem gab es ja wohl lose Gedankenspiele zu einer Fusion mit Focam, wo vorher Jentsch und Eimermacher gearbeitet haben. Jetzt gibt es also wieder Bewegung. Das Unternehmen muss sich gefühlt nach dem Wachstum der ersten 3 Jahre finden, oder?
Ja, das kann man so sagen. Das sieht man auch so ein bisschen an der Zahl der Beschäftigten. Aktuell arbeiten 70 Leute für Finvia. Das hat mir ja das Unternehmen auch bestätigt. In der Spitze waren es eben deutlich über 100 Mitarbeitende. Und aktuell betreut die Gruppe mehr als 6 Milliarden Euro. Und wir gucken dann jetzt mal eben, wie sich das in den kommenden Monaten mit der neuen Struktur bewegt.
Die BW Bank hat Silke Siegel-Kirschenmann zur Leiterin des Wealth Managements in Stuttgart ernannt. Sie verantwortet damit das Geschäft der 3 Wealth Management Gruppen in Stuttgart. Seit 2022 leitete sie die Gruppe Wealth Management Stuttgart 3. Das wird sie vorerst auch weiterhin tun. Ja, in den 3 Teams arbeiten rund 40 Mitarbeiter, etwa 20 in Beraterfunktion. Siegel-Kirschenmann ist seit 2019 bei der LBBW-Tochter. Zuvor war sie im Bankhaus Ellwanger und Geiger 11 Jahre als Vermögensberaterin für hochvermögende Kunden tätig.
Du hast ja schon gesagt, sie war vorher für die Gruppe 3 zuständig. Ist denn diese neue übergeordnete Position neu geschaffen oder gab es da einen Vorgänger bzw. eine Vorgängerin?
Ja, das ist gar nicht immer so einfach, die Struktur bei der BW Bank zu durchschauen auf den ersten Blick. Es ist keine neu geschaffene Funktion. Bislang hat Oliver Neckel die Abteilung zusätzlich zu seinen anderen Aufgaben direkt mitgeführt. Neckel leitet ja seit 2023 den Bereich Wealth Management 1. Das ist einer von 2 Bereichen. Und die Asset- und Wealth Management Fachberatung. Also er geht damit etwas Verantwortung ab.
Clemens, ich habe für unseren Themenschwerpunkt mal wieder eine kleine Quizfrage vorbereitet. Das hat die letzten Wochen ja schon mit dir und auch mit den Kollegen ganz gut geklappt. Und deswegen starten wir jetzt mal rein mit der Frage, nenn mir doch mal ein paar von den Unternehmen, die in Europa am meisten Vermögen im Asset Management verwalten. Und damit meine ich wirklich Asset Management, also nicht noch Vermögen aus dem Wealth Management oder Private Banking, sondern quasi Europas größte Asset Manager.
Europa,
ich glaube, unser Kontinent ist das?
Ich glaube, ja, ich glaube, dass die Capital Group auch vorne mit dabei ist. Amundi ist auf jeden Fall zu nennen. Vermutlich auch die UBS. Aus Deutschland die Allianz.
Genau, genau.
Aus Deutschland dann die DWS dürfte ja auch noch vorne mit dabei sein.
Die ist auch noch relativ weit vorne, aber ein bisschen abgerutscht. Aber du hast die wichtigsten Namen auf jeden Fall mal genannt. Also du liegst da ganz gut auf der Höhe. Jedenfalls, wenn man die Zahlen des Thinking Ahead Instituts zugrunde legt, die machen das jährlich, dass sie sich einmal die Unternehmen durchschauen. Und man muss allerdings sagen, die Allianz-Gruppe hat ja 2 große Marken, nämlich Allianz Global Investors und PIMCO. Und die verwaltete 2023 fast 2,3 Billionen Dollar, war damit die größte Gruppe mit dem größten verwalteten Vermögen im Asset Management. Amundi hat 2 Billionen US-Dollar und die UBS dann doch noch mal ein bisschen weniger. Und irgendwo dahinter, und du weißt, worauf ich hinaus möchte, rangiert bald ein neuer Name.
Ja, natürlich. Damit spielst du auf die BNP Paribas und die Asset Management an, denn das bekommt bei den Assets sehr wahrscheinlich bald eine Menge Zuschlag. Die französische Bank übernimmt nämlich AXA Investment Managers und damit die Vermögensverwaltungssparte der AXA-Versicherung, auch aus Frankreich. Das haben die Unternehmen Ende der vergangenen Woche bekannt gegeben. Es fehlen wohl nur noch die finalen Details und die Zustimmung der Aufsicht. BNP Paribas will für die AXA-Sparte insgesamt 5,4 Milliarden Euro zahlen.
Genau, und dann komme ich jetzt nochmal zurück auf die verwalteten Vermögen. AXA Investment Managers verwaltet nämlich gerade 850 Milliarden Euro und am Ende könnte dann die BNP Paribas, wenn eben diese Übernahme funktioniert, mit einem Volumen von ja über 1,5 Billionen Euro zu Europas Schwergewichten im Asset Management aufsteigen, so wie wir das gerade schon gesagt haben. Die Deutsche Bank mit ihrer DWS lässt sie damit beispielsweise locker hinter sich und sowieso rangieren mit Amundi, die hast du ja gerade auch genannt, dann BNP Paribas zukünftig und Natixis, drei französische Asset Manager in Europa ziemlich weit oben. Und dass im internationalen Asset Management die Größe zählt, das ist ja auch kein Geheimnis.
Ja, das haben auch die Verantwortlichen von BNP Paribas und AXA in ihren offiziellen Statements nicht verhehlt. Deshalb mag es wohl sein, dass wir an dieser Stelle in nächster Zeit auch noch häufiger über solche Zusammenschlüsse berichten. Ich erinnere mich, vergangenes Jahr hatten wir über eine PwC-Studie berichtet, nach der bis zum Jahr 2027, das ist gar nicht so lange hin, jeder sechste Vermögensverwalter vom Markt verschwinden wird. Fast drei Viertel der Vermögensverwalter haben der Umfrage zufolge, erwägen der Umfrage zufolge einen Zusammenschluss mit einem anderen Vermögensverwalter und ebenfalls bis 2027 wird erwartet, dass die 10 größten Asset Manager etwa die Hälfte der globalen Investmentfonds kontrollieren. Zum Vergleich 2020 lag dieser Anteil noch bei 42,5%. Das Vermögen wird sich voraussichtlich also noch stärker bei den größten Akteuren konzentrieren. Das ja nicht zur Freude von jedem Branchenteilnehmer. Diesen Trend stützt aber auch eine Studie von der Boston Consulting Group. Die haben wir erst im Mai aufgegriffen. Laut BCG vereinnahmten 2010 die 10 größten Vermögensverwalter nur 55% der Nettozuflüsse in aktive Fonds für sich. Und im vergangenen Jahr waren es schon 67%. Also es ist schon ein Trend, der wirklich anhält. Und das alles geschieht natürlich nicht aus einer komfortablen Situation heraus, denn das hat auch die BCG-Studie festgestellt. Im vergangenen Jahr sind die Erträge der Asset-Management-Branche trotz Rekordvolumen von 118,7 Millionen US-Dollar um 8% gesunken.
Ja, und dann lass uns doch nochmal auf die BNP Paribas und die AXA bzw. ihre Vermögensverwaltungstochter Investment Managers schauen. Die Frage ist ja dann eben bei so einem Zusammenschluss, was die Asset Manager so anbieten, was sie eben bei so einem Hintergrund oder so einem Marktgeschehen, wie du es gerade beschrieben hast, anbieten können. Und wenn man sich so die Pressestatements von der BNP Paribas durchgelesen hat, dann haben die auch im Zuge der Übernahme relativ klar betont, dass das Alternatives-Geschäft von AXA die eigenen Dienstleistungen so ein bisschen erweitern soll. Da ist AXA relativ stark. Da komme ich gleich später auch nochmal zu. Und das ist ja auch kein neuer Trend, denn bei den Alternatives lassen sich meist noch höhere Gebühren durchsetzen als bei klassischen liquiden oder eben aktiven Fonds. Deswegen haben die Asset Manager natürlich zum einen auch ein gewisses Interesse daran, Alternatives ins eigene Dienstleistungsspektrum mit aufzunehmen. Und wenn man sich die Portfolios von privaten oder auch institutionellen Investoren anschaut, dann haben sie damit ja auch Erfolg. Also der Anteil der Alternatives ist ja gestiegen in den vergangenen Jahren. Und das zeigt auch die Studie von Boston Consulting Group. Anlageklassen wie Private Debt, Private Equity oder Infrastruktur wachsen nicht nur schneller beim verwalteten Vermögen als liquide Fonds, sondern bringen auch höhere Nettomargen ein. Also das, was ich gerade gesagt habe. Und um das nochmal mit Zahlen zu unterfüttern, das verwaltete Vermögen wächst da in den Alternatives-Segmenten bis 2028 voraussichtlich mit einer Wachstumsrate von mindestens 11 oder 12%, laut dieser Studie. Die Nettomarge liegt je nach Anlageklasse bei deutlich über 50 Basispunkten. Und das kann man natürlich mit liquiden Fonds einfach nicht mehr erreichen.
Ja, und du hast es angesprochen. Die AXA ist da relativ gut aufgestellt. Die verwaltet nach eigenen Angaben rund ein Viertel der Assets in Alternatives. Also fast die Hälfte entfällt auf Anleihenfonds, Aktienfonds oder Mischfonds spielen nur eine kleine Rolle beim Anteil von jeweils um die 5%. Und der Aktienfokus ist bei BNP Paribas dagegen etwas größer. Zumindest entfällt gut die Hälfte der 252 gelisteten Fonds auf Aktienstrategien. Dass AXA eher bei Anleihen und Alternatives unterwegs ist, hängt wohl auch mit der Kundschaft zusammen. Also während BNP Paribas als Bank natürlich im Asset Management auch viele Retail-Kunden hat, verwaltet AXA Investment Managers zum einen das Kapital aus dem Versicherungsgeschäft und zum anderen eben auch für institutionelle Anleger. Nur 20% des AXA-Vermögens hat einen Retail-Hintergrund, der Rest entfällt auf institutionelle Investoren.
Ja, und wenn man jetzt nochmal auf die größten Asset Manager in Europa schaut, die französischen Kollegen von Amundi haben ja mit Luxor beispielsweise eine ETF-Sparte übernommen. Die spielen aber, das hast du ja gerade gesagt, im Falle AXA und BNP Paribas keine große Rolle. Also ETFs sind da eher ein untergeordnetes Thema. Aber auch diese ETF-Strategie ergibt natürlich als Asset Manager einen gewissen Sinn, denn das habe ich ja schon gesagt, bei Alternatives wachsen die verwalteten Vermögen bis 2028 wahrscheinlich mit zweistelligen Wachstumsraten. Das gleiche prognostizieren die Analysten aber auch für die ETF-Produkte. Also da gibt es auch dieses Wachstum. Und da sind aber im Gegensatz zu den Alternatives diese Nettomargen viel geringer und liegen bei maximal 20, eher 10 Basispunkten oder sogar darunter. Das bedeutet für ETF-Anbieter natürlich einmal mehr, dass dann die Größe der verwalteten Vermögen entscheidend ist, um profitabel zu bleiben. Und die andere Möglichkeit, nämlich die Nettomarge zu steigern, das klappt dann eben eher mit dem Alternatives-Geschäft. Und das erhofft sich ja auch BNP Paribas. Aber auch da nochmal ein kleines Rechenspiel. AXA hat erklärt, dass der Kaufpreis von 5,4 Milliarden Euro dem 15-fachen des Gewinns aus dem Jahr 2023 entspricht. Wenn man das also nochmal runterrechnet, dann hat man einen Gewinn von 360 Millionen Euro. Nimmt man dann also diesen Gewinn von 360 Millionen Euro aus 2023 und vergleicht den mit der Asset-Basis von AXA Investment Managers, also 850 Milliarden Euro, dann kommt man auf eine Marge von gerade mal 4 Basispunkten. Also ich bin mal gespannt, ob dieses Vorhaben Übernahme und Konsolidierung funktioniert.
Das war ein ausführlicher Ausflug ins Asset Management. Vielleicht sollten wir den häufiger wagen. Was meinen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und vor allem Leserinnen und Leser? Wir haben nämlich noch einen Hinweis in eigener Sache. Für unsere Leserumfrage, die seit gestern läuft, benötigen wir Ihre Unterstützung. Wir wollen unsere Inhalte auf Ihre Interessen abstimmen und dafür müssen wir die zunächst natürlich möglichst genau kennen.
Das heißt für Sie, nehmen Sie sich doch gerne mal einen kurzen Moment Zeit. Die Umfrage dauert nur wenige Minuten und wir würden uns sehr freuen. Und Ihnen kommt es natürlich dann künftig auch zugute, wenn wir dann mehr oder weniger über Asset Management sprechen oder neue Formate entwerfen oder was auch immer. Wir freuen uns, Ihre Meinung zu hören. Bis dahin machen Sie es gut. Und dann bleibt uns noch eins zu sagen.
Tschüss aus Hamburg.